Wir reisen zurück in die 80er mit diesem Song Up Where We Belong. Jennifer Warnes und Joe Cocker singen für den Film Ein Offizier und ein Gentleman. Eine besondere Geschichte zu diesem Song. Die beiden mochten eigentlich erst gar nicht zusammenarbeiten, haben ihre Parts getrennt aufgenommen, wurden dann aber vom Produzenten doch überredet, zusammen aufzunehmen. Und das Ergebnis ist ein magisches Duett, was zahlreiche Auszeichnungen wie Oscar, Grammy und Golden Globe gewonnen hat. Von den 80ern geht's dann aber auch in die 90er, denn 1994 hat die Lufthansa diesen Song für einen Werbeclip ausgesucht. Und von der Lufthansa geht's direkt zu meinem Gesprächspartner, denn Up Where We Belong gilt auch für die Lufthansa City Center. Ich spreche in dieser Episode mit Markus Ort, dem Chef von LCC, über die Zukunft des Reisevertriebs, erfolgreiches Unternehmertum und Herausforderungen, denen sich seine Partner stellen. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Herzlich willkommen im Travelholics Podcast, der Podcast der Touristik. Begrüßt diesmal den Chef von den LCC Reisebüros, Markus Ort. Hallo Markus.
Hallo, lieber Roman.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns jetzt nach unserem persönlichen Treffen in Malaga auf der DRV-Jahrestagung auch nochmal im Podcaststudio treffen. Denn wir haben da schon verabredet, dass wir ein paar Dinge besprechen sollten. Mir geht's ein bisschen heute, nicht ein bisschen, sondern eigentlich sehr, um das Thema Zukunft des Reisevertriebs. Wir haben das in Malaga ja andiskutiert, da gab es ein paar Impulse. Ich sehe euch als LCC, als eine Organisation, die sicher einmal das auf der Fahne stehen hat und auf der anderen Seite aber auch schon im Logbuch hat, was so alles getan werden muss und getan wurde. Und darüber möchte ich ganz gerne mit dir sprechen. Damit wir aber die Zuhörenden ein bisschen abholen, lieber Markus, würde ich zuerst um ein paar Sätze bitten. Wer seid ihr und wenn ja, wie viele?
Ja, sehr gerne, lieber Roman. Also ja, LCC ist eine Franchise-Organisation, ehemals aus der Lufthansa kommend, heute komplett selbstständig, auch ohne Lufthansa-Beteiligung, zumindest in Deutschland. Wir haben ganz viele Büros in Deutschland, etliche mehr noch im Ausland. Das Besondere bei uns ist, wir sind komplett unternehmergeführt. Also das heißt, unsere Partner, unsere Franchise-Nehmer sind mittlerer bis große Reisevertriebsunternehmen, die meistens auf zwei Beinen stehen, also zum einen in der Touristik und letztlich kommend von Lufthansa sehr stark auch noch in der Geschäftsreise. Plus oder minus kann man sagen, Anteil sind 50%, und wir sind in vielen deutschen Städten vertreten. Wir haben einige Unternehmer und Unternehmerinnen, die auch mehrere Reisebüros oder mehrere Geschäftsreiseeinheiten führen. Wir sind gut durch die Corona-Pandemie durchgekommen und sind ein Stück weit anders als die anderen, weil es ein guter Unternehmerverbund ist, der auch eng miteinander arbeitet, der sich eng austauscht und auch jetzt wieder in Malaga letztlich mit 20 anwesenden Unternehmern vor Ort war, weil wir den Austausch schätzen, weil wir wissen, was der DRV für uns an Mehrwert bietet und weil wir einfach mitgestalten wollen.
Ich habe gar nicht nachgezählt, aber wart ihr dann in Malaga so der stärkste Block des Reisevertriebs?
Muss ich fairerweise sagen, die klassischen Unternehmer oder Reisebüros, die mittlerweile auf den DRV-Tagungen zugegen sind, das ist ja im Vergleich, ich habe mittlerweile auch 1994 war meine erste DRV-Tagung, noch mit meinem damaligen Chef Hemmel Klein in Mallorca in der Kathedrale. Da war ja eigentlich der DAV-Tagung zur Hälfte, war die Kathedrale voll mit Reisevertriebsleuten. Also es waren Unternehmer, es waren Reisebüros, es waren natürlich wie heute auch Veranstalter. Heute ist der Anteil der anwesenden Reisebüros oder Reiseunternehmer ist auf so einer DAV-Tagung leider sehr gering. Wir waren bei weitem die meisten, also ich kann ja nicht mal sagen, das ist aber auch letztens schon in Griechenland gewesen. Ja, uns ist wichtig, dass wir uns dort treffen und dass wir auch die Zeit nutzen zum Austausch, und letztlich ist es ja auch eine coole Truppe, die da immer zusammenkommt, und gute Mischung aus Vergnügen, Diskussion und letztlich auch Austausch in der Branche.
Also man darf jetzt noch mal ganz kurz erwähnen, wenn man auf eine Abendveranstaltung bei einer DAV-Tagung geht und man möchte sich an einen besonders schön stehenden Tisch setzen, dann steht da ein Schild drauf, reserviert LCC. Und das ist mir mehrmals aufgefallen. Es ist insofern schon...
Ist auch mein Job.
Ist auch mein Job. Ich habe eine besondere Position.
Ich bin der Chef der Organisation und ich weiß ja, dass es auch dazu gehört, die Gemeinschaft zu pflegen. Und da sind wir auch wirklich ein Teil stolz drauf, weil das uns auch so attraktiv macht. Wir haben ja in den letzten 3 Jahren doch viele, viele neue Unternehmer dazu gewonnen aus unterschiedlichen Ketten oder aus unterschiedlichen Kooperationen. Und auch gerade deshalb, weil die Gemeinschaft dann doch da ist. Also, und das wollen wir natürlich auch pflegen.
Und lass uns mal ein bisschen über das Selbstbild und das Verständnis der Franchise-Organisation reden. Also mir fällt auf, neben den Kollegen aus Hannover habt ihr eine sehr starke Marke darüber stehen. Wie viel Lufthansa steckt denn eigentlich in so einem LCC-Franchise-System? Nicht in einem Büro, sondern in einem System. Entscheidet das dann wieder der Unternehmer, wie so oft, dass man sagt, okay, wir hatten vorhin schon mal, und ich sage das auch gerne immer wieder mal, das Thema Burgerbraterei, wo ich eben keine Currywurst kaufen kann. Wie viel Durchgriff gibt denn ein Franchise-Geber oder wie viel Durchgriff hat der eigentlich, der Franchise-Geber, auf die einzelnen Franchise-Nehmer?
Also die erste Frage, wie viel Lufthansa steckt da drin? Lufthansa ist der Markenlizenzgeber, weil seinerzeit die Lufthansa Stadtbüros vor 30 Jahren in private Hände übergeben wurden. Das war kurz nach dem Golfkrieg, da war ich auch schon dabei als Praktikant oder als Trainee und habe das System zufälligerweise mit entwickeln dürfen. Chefs waren dann natürlich andere, da war Dr. von Dörnbeck noch Lufthansa-Vorstand und da habe ich in der Projektgruppe mitgearbeitet. Deshalb ist es auch besonders schön, 30 Jahre später noch dabei zu sein. Aber ansonsten sind wir komplett unabhängig. Klar ist natürlich, dass sehr viel Lufthansa drinsteckt, da wo es um Geschäftsreise geht, weil im Quellmarkt Deutschland die Geschäftsreise natürlich sehr stark auch auf dem National Carrier fußt oder auf der Lufthansa-Gruppe, ist jetzt keine Überraschung. Ansonsten ist auch in der Touristik ist es ja eine komplett neutrale Veranstaltung. Das heißt, wir sind kein Konzern verpflichtet. Wir haben natürlich auch ein touristisches Sortiment. Wir haben natürlich auch gelegentlich ein gescheuertes Sortiment, aber es steckt da kein Einfluss von Lufthansa drin, sondern wir sind unabhängig. Und das macht die Kette zumindest in Deutschland komplett aus, dass wir unabhängig am Kunden arbeiten können. Und wir sind natürlich in vielen Bereichen sehr gut standardisiert. Also wir sind im Mid-Office standardisiert. Wir haben hohe Standards, was das ganze Thema Rechnungswesen, was den Einkauf, was Steuerung, was Marketing, was die Technologie angeht. Also wenn man nur an unsere eigene NDC-Plattform denkt, da haben wir viele Standards, die auch, wenn sie tauglich sind für die Partner, also wie bei einer anderen Franchise-Kette, wenn gute Konzepte überzeugen, führen sie natürlich dadurch, dass sie angewendet werden. Also man kann, glaube ich, sagen, zu 80% arbeiten alle nach den gleichen Handgriffen. Aber wie sie der Markt bearbeitet wird, das ist insbesondere unsere Kunst, dass wir da den Unternehmer, Unternehmerinnen vor Ort haben, die da letztlich die Marktbearbeitung erstmal für sich komplett alleine entscheidet, aber natürlich im Backbone auf alles das zugreifen kann, was so ein Franchise-System bietet. Und das ist echt viel. Wir sitzen ja zumindest in Frankfurt mit 80 Leuten. Das ist auch vergleichbar für eine Kettenzentrale oder für eine Franchise-Zentrale sehr groß, wovon natürlich auch ein Teil international ist und ein Teil auch unsere LCC Reisebüro AG, die ja auch in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist.
Wie viel digitale Innovationskraft, gibt's da was so durchsickert aus dem Konzern oder aus, dass ihr so Synergien hebt im Bereich Innovation, digitale Lösungen? Weil ich meine, so ein Carrier, der hat ja, was das Thema Kundenbindung angeht, was das Thema digitale Kommunikation angeht und so weiter, schon eine ganze Menge Tools am Markt. Profitiert ihr davon?
Also, ich würde jetzt sagen, vergiss den Konzern. weil am Ende des Tages ist das unser Markenlizenzgeber. Also die Marke ist da, aber tatsächlich profitieren wir auch von dieser Marke, sonst hätten wir sie ja auch nicht. Sie schafft ja auch Vertrauen. Nicht umsonst haben wir ja etliche Mittelstandsservicepreise, die wir immer wieder bekommen. Aber Innovationskraft strahlt die Kette von alleine aus. Wenn man jetzt aber natürlich, und um den Punkt zu machen, das ganze Thema NDC sich anguckt, ist natürlich die Nähe zur Lufthansa und zur Entwicklung und zum Mindset. Wie können wir das einführen? Ja, wie konnten wir damals als erster und heute noch immer als einziger eine proprietäre NDC-Lösung an den Markt bringen? Da ist es natürlich nicht unschädlich, dass die Lufthansa da in der Nähe ist. Aber in der touristischen Welt, über die wir auch reden, ist es quasi, ja, hat es überhaupt gar keine Bewandtnis.
Dann gehen wir mal anders ran und auch ein Stück weg von der Kette direkt, sondern eher ein bisschen auf eine kleine technisch-digitale Metaebene. Also es ist mindestens, ich habe es im Vorfeld mal überlegt, also es ist mindestens vor 15 Jahren, vielleicht sogar schon ein bisschen länger her, dass so vom Reisebüro der Zukunft gesprochen wurde. Wir sprechen immer noch vom Reisebüro der Zukunft. Ich habe das vorhin mal gegoogelt, Reisebüro der Zukunft. Jedes Jahr gibt es irgendeinen Artikel dazu, irgendeinen Beitrag. Es gibt immer irgendeine Organisation, die reklamiert für sich, jetzt das Reisebüro der Zukunft zu haben. Wenn ich mir anschaue, ja, es gibt Veränderungen im Reisevertriebsmarkt und wir bleiben jetzt mal bewusst im touristischen Bereich, würde ich vorschlagen, weil ich muss auch zugeben, dass ich Geschäftsreise separat betrachten wollen würde. Ist da tatsächlich eine Zukunft, ist das in der Zukunft angekommen oder evolutionieren wir uns langsam dahin oder vegetieren wir einfach in einem sich verändernden Markt und überlassen, bisschen provokant gesagt, anderen jungen Rebellen vielleicht auch große Teile von einem Kuchen, der noch nicht mal fertig abgekühlt ist?
Also ich würde sagen, nee, wir überlassen das nicht. Und ich würde jetzt unabhängig davon für alle erstmal sprechen.
Das wäre gut, ja.
Für die LCCs. Ich meine, dass der Reisemarkt der Zukunft, Kongress für Zukunft, ich will das nochmal einordnen, der Lufthansa war 1997, da hat Roland Berger schon gesagt, Reisebüros haben keine Zukunft. Ich habe das gestern in einer anderen Runde nochmal erzählt. Ich habe den Ordner auch noch bei mir am Schreibtisch stehen oder zumindest im Real stehen. Da hieß es schon, in 10 Jahren wird es keine Reisebüros mehr geben. Also wir sind 30 Jahre später fast und es hat immer noch die gleiche Bewandtnis. Haben wir uns in der Zeit gleichzeitig innoviert oder ist es viel besser geworden? Ich glaube, gerade die letzten 10 Jahre hat sich sehr viel getan. Also in den Nullerjahren, wie man so heute in Podcasts häufig sagt, ja, da hat man viel über CRM und was alles mit Online alles passiert. Ich habe selber da die E-Commerce mit Kollegen aufgesetzt bei Lufthansa. Da hat man das sehr, sehr, sehr stark mit Argwohn gesehen. Ist man in den Nullerjahren deutlich weitergekommen? Eigentlich nicht. So, ist man online weitergekommen, hat man erstmal ab in den Urlaub viel überlassen, hat man einer IBE was viel überlassen, dann kam Traveltainment. Aber was so in den letzten 10 Jahren alles passiert ist, an Kundenansprache, an neuen Jobkonzepten, insbesondere an Differenzierung, ja, ich glaube, das ist das Neue. Wir sind nicht mehr so nur der Vollsortimenter im Reisebüro, sondern wir müssen uns viel stärker an Kundengruppen ausrichten. Also ich bleib dabei, man kann auch ein Reisebüro gut und gerne die nächsten 10 Jahre betreiben, wenn man sich nur auf Babyboomer ausrichtet. Was eher das Problem ist, was viele tun, die meisten vergessen die Jugend, weil sie die Jugend eigentlich abgeschrieben haben. Das sehe ich tatsächlich ganz anders. Also da hat sich die letzten Jahre viel getan. Wenn man durch die FVW blättert, sieht man immer wieder schöne, tolle, neue Ideen für junge Leute, was machen. Wir haben die Young Talents, da kommt viel Bewegung rein. Man gibt die Top unter 30 bei der FVW. Also ich finde, die Branche kann gerade in der Touristik auch stolz darauf sein, dass es so viele junge Ideen und frische Ideen gibt. Das Problem ist eher so ein urdeutsches. Wir reden uns das eher schlecht. Also ich freue mich darüber, wenn die jungen Leute da auch viel auf der Bühne sind und Ideen und uns Alten so ein bisschen antriggern, auch weiterzudenken. Aber ich glaube, ein Reisebüro hat auch in Zukunft, weil ich meine, wir haben ja genug Gründungen. Wir haben mit der Feinkette, um jetzt wieder ein bisschen für uns zu sprechen, haben wir gesagt, okay, wir müssen uns differenzieren, weil so Bespoke Reisen, also handverlesen mit sehr viel Beratung, hat eine Zukunft. Also das ist nichts, was der Kunde nicht will. Auch ist es auch, glaube ich, Zielgruppen oder Altersgruppen unabhängig.
Aber ist es nicht immer noch klassisch, das Produkt, was ich aus einem Sortiment heraushole oder auch vielleicht selber konfektioniere über die üblichen Bestandteile, die ich habe, ist es nicht immer noch die Situation des Gegenübersitzens der Beratung, obwohl der Kunde, Verbraucher, Interessent tatsächlich ja mit viel mehr Wissen in den Bereich ja. kommt? Also gibt's ein neues Berufsbild, was man eigentlich hat?
Ja, eigentlich müsste es ein neues Berufsbild geben. Also wir haben immer, ich habe immer häufiger schon mal gesagt, also eigentlich ist es so wie die Entwicklung vom Kfz-Schlosser zum Mechatroniker. Also das ist eigentlich, bringt's, glaube ich, auf den Punkt.
Das ist das Minimum, ne?
Ja. Klassische, ich sitze hinterm Schreibtisch und berate dem vor dem Schreibtisch. So wird ja heute kaum ein Immobiliengeschäft mehr gemacht, so wird auch kein Auto mehr gekauft. Und meines Erachtens, und bei uns ist es so, wird so auch die Reise nicht mehr verkauft. Dass ich samstags warte, dass jemand in den Laden kommt. Es ist gut, wenn man weiß, die Leute kommen, aber ich glaube, es kommt über viele andere Wege. Kommen Kunden zu mir, da spielt Loyalität und Kundenbindung eine ganz große Rolle. Stammkunden sind ganz, ganz wichtig, Neukunden ebenso. Aber dieses klassische Beratungsthema, ich sitze einem gegenüber, ich kann ganz viele Tools einsetzen, ich kann sehr wahrscheinlich bald noch viel mehr KI einsetzen. Ich habe, und das gehört leider auch zur Wahrheit, im Moment auch ein Umfeld, was leider viel mehr Beratung erforderlich macht. Die Kunden sind viel unentschiedener. Die leider vorhandenen geopolitischen Krisen machen den Kunden ja nicht entschieden, sondern sie machen ihn unentschieden. Das heißt, er braucht Beratung, er braucht Rat. Er hat viel mehr Fragen, als er es vorher hatte. Das gilt insbesondere für die Geschäftsreise. Und all das macht eigentlich ein Reisebüro im Moment nicht ersetzbar. Das kann mir auch kein Bot bearbeiten oder beantworten. Aber ich muss natürlich für mich meinen Weg zum Kunden finden. Und der ist anders als vor 10 oder 20 Jahren. Und ich muss auch flexibler sein. Also der Kunde hat einen Anspruch, ähnlich wie beim Steuerberater. Der ist auch eher mal um 20 Uhr für jemanden, wenn man ein Gespräch haben will, auch gern mal verfügbar. Das gilt für einen Reiseberater genauso.
Das ist ja quasi die Evolution der Service-Innovation, ne? Dass ich sage, okay, weniger Vertrieb von der Stange aus dem Regal hin in Richtung Concierge und hin in Richtung Individualisierung. Das wären so die Themen. Welche Tools setzt ihr da ein? Welche eigenen Entwicklungen habt ihr da vielleicht auch? Gibt es da etwas, was ihr so allen Partnern zur Verfügung stellt? Oder ist das auch sehr stark unternehmerabhängig, was dort gemacht wird?
Ja gut, wichtig ist erstmal, dass ich natürlich einen Lagerraum habe, wo erstmal gute Verträge zu guten Produkten liegen. Und das heißt, ich brauche nicht nur den Lagerraum mit Pauschalpaketen, sondern ich brauche auch sehr stark gute Fluganbindungen, was wir haben, a priori über NDC. Ich brauche gute Hotelverträge. Ich brauche gute DMC-Anbindungen, die wir auch haben über unser weltweites LCC-Netzwerk. Und ich brauche natürlich Tools, um auch Angebote, die nicht von der Stange sind, so zu präsentieren. Ich will jetzt gar keine Dienstleister nennen, aber da gibt es etliche Dienstleister. Und sehr stark geht es ja um Inspiration und es geht um CRM. Es geht um Ansprache. Ich brauche aber natürlich, wenn ich in den Bereich der Eigenveranstaltung gehe, mit dem ich mich ja differenzieren kann, mit dem ich mich auch, wo ich im Zweifel eine andere Erlösqualität habe als bei den klassischen Provisionen, brauche ich natürlich auch Haftungen. Ich brauche also Regeln. So, und das stellen wir den Partnern natürlich zur Verfügung. Also allein das ganze Thema Reisepreisabsicherung und alles, was jetzt zugehört, rechtliche Beratung, Das ist alles das, was wir im System erstmal default mit anbieten. Und das, ja, und damit können die arbeiten. Also sie laufen nicht alleine los. Das ist ja das, was, glaube ich, immer noch nicht so richtig klar ist, dass aus dem Verbund heraus dann doch mehr angeboten werden kann, als ein einzelnes Reisebüro überhaupt sich zusammenholen in der Lage ist, ne?
Das ist ein Thema, was mich auch schon länger umtreibt. Immer wieder dieses Gegenüber von Reisebüro vermittelt oder veranstaltet selbst. Du hast es gerade sehr schön aufgemacht, das Thema Eigenveranstaltung im Reisebüro. Ich habe das mal so für mich selbst so Micro-Tour-Operating genannt, also wirklich sehr individuelle Lösungen zu schaffen aus einem, also mit einem Instrumentenkasten, den ich habe, und einem großen Katalog, aus dem ich mich bedienen kann. Ist das die Zukunft der Reisebüros, die ihr auch gestaltet?
Nee, ist ein Teil der Zukunft. Also ich glaube, es ist immer die Kombination aus klassischem Produkt und Sortiment. Es ist aber auch die Zumischung von Eigenprodukt. Ich meine, da braucht man ja nur im Handel zu gucken. Kann man beim Rewe reingehen, kann man bei Edeka reingehen. Die leben halt von den Markenprodukten, aber die haben auch Eigenprodukte. Und ab und zu bundeln sie auch mal Dinge zu anderen Produkten. Also ich glaube, es ist jetzt auch nicht so überraschend. Das ist eher für mich immer verwunderlich, dass alle sagen, okay, warum fängt denn jetzt ein OTA an, auch Eigenveranstalter zu spielen, wo ich sage, okay, das ist doch mal ganz nachvollziehbar, das sehe ich doch jeden Tag, wenn ich zu Edeka gehe.
Ja, und ja, weil es auch technisch möglich ist, ne?
Weil es technisch möglich ist und weil ich im Zweifel auch mit einer eigenen Produktion eine höhere Margenqualität hinkriege. Klar, kann ich, also ich habe natürlich da ein bisschen mehr Blick drauf. Mit meinen 15 Jahren Eltur habe ich natürlich nicht nur die Airline-Erfahrung von Lufthansa, sondern auch die Veranstalter-Erfahrung. Natürlich ist, um auch Leuchtturm, Produkte, Kommunikation, Werbung, Banner etc. zu bestücken, nicht das Commodity-Produkt das, was die Kunden bindet, sondern vielleicht mal die Differenzierungsspitze, ist alles so leicht dahergesagt, aber das muss ich halt bieten können. Und das ist, wenn man auf unsere Partner guckt, da machen einige das sehr beherzt und häufig, ja, und machen die eigene Kreuzfahrt oder eine mal komplett mit einer C-Cloud und gehen auch ins Risiko. Und das ist halt der Unternehmeransatz. Ich muss halt ins Risiko gehen, um Profilierungsspitzen.
Ihr habt natürlich auch Volumenpartner, ne? Also wenn ich höre, na, da gibt's dann Büros mit 100 Millionen Umsatz im Geschäftsreisebereich oder 20, 30 Millionen Umsatz im touristischen Bereich, das ist natürlich schon ganz ordentlich.
Das ist natürlich was anderes, ne? Aber auch hier geht's ja darum, Kundengruppen zu erschließen. Und wer es dann noch ganz klug macht, der profiliert sich dann über gewisse Spitzen und ist dann nicht nur regional noch, was ja auch heute immer noch so sehr stark das Reisebüro ist. Es hat also sehr wie so ein Kreisverband, ja, dann ist ein großes Reisebüro, der ist dann in dem Lions oder in dem Rotaria Club, der hat natürlich da auch seine Zugriffe, aber wenn jemand das klug macht und er hat eine Profilierungsspitze für irgendetwas, dann kann er da natürlich auch überregional mitpunkten. Also ich will jetzt gar nicht auf einzelne Partner runterbrechen, aber es gibt halt etliche, die bundesweit dafür bekannt sind, dass sie für diese Themen besonders gut sind. Und damit schafft man auch ein anderes Catchment als nur um den eigenen Kirchturm.
Und ich glaube, da können wir auch wieder die 30 Jahre zurückgehen zum Thema Reisebürosterben. Der omnipräsente Rat, der immer gegeben wurde, war: spezialisiert euch, schafft irgendwie besondere USPs in eurem Servicebereich, auch mit Produkten. Und das ist wahrscheinlich damit dann sehr gut abgebildet, ja. Welche Rolle spielt dann die Internationalität? Ihr habt ja jetzt auch die besondere Geschichte, dass ihr international unterwegs seid. Gibt es da Verbindungen, dass ich sage, okay, ich habe Gäste, Kunden aus Deutschland, die in einem Zielgebiet sind, die dann entsprechend betreut werden von Partnern oder dort
anders? Klar, also das ist erstmal wo es natürlich augenfällig ist, ist erstmal die Geschäftsreise. Wir haben natürlich, also nur um eine Zahl zu sagen, wir betreuen rund 20.000 mittelständische Firmen in Deutschland. Und jetzt ist ja keine Überraschung, der deutsche Mittelstand ist ja quasi unser Backbone. Und
das ist auch jetzt gerade eine Binse überall, überall gesagt.
Ja. Genau, im Moment ist er ja zumindest auch überall auf der Welt vertreten. Was passiert, wenn die Zölle alle kommen, ist was anderes. Aber natürlich ist da die Verknüpfung auch mit unseren internationalen Partnern immer groß, weil jemand, der aus Frankfurt eine deutsche mittelständische Firma aus dem Schwarzwald betreut, natürlich nicht das Fulfillment in einer Niederlassung in New York machen kann. Also so Beispiele gibt es, dann hat man, sagen wir, der erste Kontakt ist immer das internationale LCC vor Ort, immer in der Hoffnung, dass es auch die Standards halten kann. Aber da gucken wir, also insofern gibt es da eine ganz enge Verknüpfung. Ganz konkret hat jemand eine Cytric-Engine von Amadeus, dann der Kunde will das ja, ist ja ganz anders als in der Touristik, dann muss die Niederlassung natürlich auch auf der Cytric arbeiten. Deshalb braucht man dann auf der anderen Seite auch jemand, der den gleichen Standard hat. In dem touristischen Bereich ist es eher so, dass es natürlich sehr einzelfallabhängig ist und dass man sowohl im Outbound-Verkehr Eigenveranstaltungen mit Partnern macht, wo man sagt, ist jemand, hat sich spezialisiert irgendwie Südamerika und hat so eine Profilierungsspitze da und dann arbeitet man gleich mit dem LCC in Sao Paulo zusammen, was dann vor Ort alles organisiert. Ist natürlich aus Kundensicht toll, weil für den Kunden gefühlt ist es ein LCC und dann kommt ein anderes LCC. Also ist es zumindest eine geschlossene Markenkette. Ob das immer dann so ist, ist noch eine ganz andere Frage. Und es gibt natürlich unser DMC-Programm bei den internationalen Partnern, dass wir mittlerweile etliche DMCs haben, die auch Lufthansa City Center sind. Das heißt, die auch klassische DMC-Aufgaben wahrnehmen, wo nicht nur ein Büro sitzt, sondern ein DMC beispielsweise in den UAE, was auch sowohl den Transfer, Übernachtung, Ausflugsprogramm dann auch für einen deutschen Partner übernimmt. Im Gegenzug ist es so, dass wir 5, 6 Partner in Deutschland haben, die so für den Incoming-Bereich zuständig sind. Also einer sitzt im Westerwald, der sehr stark mit den Asiaten unseren zusammenarbeitet. Ja, und der quasi dann die asiatischen Kunden eines Büros aus Shanghai, beispielsweise in Frankfurt, in Empfang nimmt und das Land- und Leuteprogramm hier in Deutschland organisiert. Also da ist ein Austausch, aber was viel mehr wiegt, ist, glaube ich, dieser internationale Exchange, dass man miteinander das Gefühl hat, man ist Teil eines Ganzen, man hat einen internationalen Austausch. Dieses Jahr ist ja wieder die große Vollversammlung, wo wirklich 500 internationale Partner zusammenkommen, ja, wo dann, ich sag mal, der Horizont auch erweitert wird. Wir versuchen auch, die jungen Leute miteinander zu vernetzen. Ja, wir versuchen auch immer wieder klar zu machen, wir haben ja über 100 Lehrlinge alleine Auszubildende in Deutschland pro Jahr, dass die Partner das auch als zusätzliches Benefit nutzen und sagen, wenn du bei uns die Ausbildung machst, dann hast du auch die Möglichkeit, vielleicht mal einen Stage im Ausland zu machen. Gelingt uns auch nicht immer, aber zumindest das ist natürlich etwas, was andere so nicht haben.
Das macht die Marke aus einmal natürlich, das und den Verbund natürlich. Du hast einen interessanten Punkt gebracht, und zwar ist es das Thema der Loyalität, die ich habe als Kunde. Also du hast jetzt sehr stark darüber gesprochen, wie es intern funktioniert im System, aber natürlich ist auch so, dass Kunden das ja auch so annehmen wollen und müssen. Und das heißt, im Vergleich zum touristischen Vertrieb, den ich sonst oft beobachte und kenne, wo ja eine starke Bindung an einzelne Personen existiert, an inhabergeführte Reisebüros, das ist ja sehr stark verbreitet zum Beispiel, sehe ich jetzt bei euch vielleicht doch eher dann eine stärkere Loyalität gegenüber der Marke auch. Gibt es da eine Vision oder ist das ein Trugschluss von mir?
Ach, sowohl als auch. Ne? Zum einen hast du natürlich immer diesen Dissens bisschen, wenn ein touristischer Kunde da ist, der uns nicht kennt, der natürlich immer noch so eine Ecke hat, wieso überhaupt Lufthansa? Ne? Weil er verbindet Lufthansa jetzt nicht, also die, also wenn uns jemand nicht kennt, ins Büro kommt, kann ich da auch die TUI kaufen oder der Touristik. Also das ist erstmal so eine Stolperfalle im Kopf.
Das ist, muss ich kurz einhaken. Ich meine, ihr seid ja quasi der einer der ganz wenigen Franchise-Verbünde für einen Reisevertrieb, wo kein touristischer Franchise-Geber hinterliegt. Lufthansa hat ein touristisches Produkt schon, aber das ist jetzt kein Touristikkonzern.
Nee, ist kein Touristikprodukt. Das Einzige, was sie jetzt erstmalig ja haben seit den 90er Jahren, dass sie mit Eurowings Holidays einen eigenen Veranstalter haben. So, aber natürlich, um auf deine Frage zurückzukommen, Loyalität ist extrem wichtig. Es ist aber auch Teil der Wahrheit, dass wir gerade in der Touristik eher ja Kunden haben, die nicht loyal sind. Ja, also Wechselwilligkeit in der Touristik ist viel, viel höher als in der Geschäftsreise. Also wenn eine Firma bei uns Kunde ist, da die Pferde umzusatteln, ist viel schwieriger. Wegen langfristigen Verträgen und wesentlich mehr Komplexität. Aber ich bin als touristischer Kunde, bin ich ja erstmal Kanal, war wankelmütig, also mache ich online, mache ich Reisebüro. Ich bin abhängig von der Reise, vom Reiseanlass, Städtereise oder Sommerurlaub oder Exkursion oder Kreuzfahrt, bin ich wankel. Also der touristische Kunde ist ja in unterschiedlichen Situationen ganz unterschiedlich kanalaffin. Was wir schaffen, diese Kanalaffinität irgendwie doch besser zu bündeln, weil es persönliche Kontakte gibt und weil die sich auch ausnutzen und weil vielfach ja auch diese enge Bindung, ein Unternehmer, der bei uns im Mittelstand ist, der ist auch häufig unser touristischer Kunde. Also da gibt's, wie soll ich sagen, da gibt's dann nochmal eine Bindung. Also da ist noch eine engere Bindung da als bei einem klassischen touristischen Büro. Aber ich glaube, ich erzähle nichts Neues. Es ist auch die Umsätze natürlich überall in der Touristik gut gewachsen sind die letzten Jahre. Das Teil der Wahrheit aber auch ist, dass die Preise sehr stark gestiegen sind und am Ende des Tages der Handel davon lebt, dass auch Kunden kommen. So, und die Kundenanzahl ist
nicht so stark gestiegen wie die Preise, würde ich sagen.
Die ist überhaupt nicht gestiegen. Ja. Also, ne, also wenn man ehrlich ist und auf GfK guckt und nicht irgendwie was schönreden will, muss man ja sagen, mit Umsätzen sind wir alle zufrieden. Kundenanzahl könnte sich deutlich stärker wieder ins Positive entwickeln. Umso wichtiger wird ja die Kundenbindung. Also ich wollte nur auf dein Thema Loyalität. Also wir müssen uns noch viel mehr darum kümmern, Kunden zu binden, also den Kunden an sich, der bucht oder der, nicht nur der Reisende, ne? Der Reisende ist, hängt ja an einem Bucher, sondern auch für neue Bucher zu finden. Und das ist halt auch nicht damit getan, dass man in den alten Teichen fischt, wo die Babyboomer sind, sondern wir müssen uns verstärkt, und das tun wir auch, der neuen, jungen Zielgruppe widmen. Und dieser Paradoxie erstmal auch argumentativ dagegenhalten, zu sagen, die buchen doch eh alle online. Also das ist ja, ich glaube, da werfen viele auch die Flinte ins Korn und sagen, ja, es macht doch eh keinen Sinn. Und da bin ich komplett anderer Meinung, weil die jungen Leute gewohnt sind, dass alles von A bis Z kompatibel ist, dass jedes Apple-Gerät in jede Steckdose passt und jedes Musikstück auf jedem Endgerät ist, und die wenig Geduld haben, sich auch noch eine komplizierte Reise zusammenbauen, insbesondere wenn sie dann in eine Familiensituation kommen mit Kindern. Und dann ist der Schrei nach einem Reisebüro, also früher, gutes Beispiel, wurden Hochzeiten ja noch alleine geplant. Ja, heute
gibt es einen Wedding Planner.
Ja, also, ne, also, und den gebe ich auch nicht in den Chatbot ein. Also, zumindest so. Also, das ist ein gutes Beispiel dafür. Und ich finde, da werden wir gut beraten, dass wir mit mehr Mut und Zuversicht auch an die Jungen rangehen und sagen, doch, da ist ein Markt, und nicht einfach wegmoderieren. Und da hat TUI, glaube ich, auch im letzten Jahr, die hatten so eine YouGov-Studie zumindest mal veröffentlicht. Da steht sicherlich auch noch nicht alles drin, aber es zumindest mal den Stein wieder ins Wasser wirft, dass irgendwie die Aufmerksamkeit dahin gelenkt wird, auch dass die Jugend oder die junge Zielgruppe affin sein könnte für Beratung.
Aber da schließt sich der Kreis fast ein bisschen von unserem Gespräch, dass wir ja über das Selbstbild der Branche und das Selbstbild des Vertriebes gesprochen haben und auch das Berufsbild, was sich dann eben entsprechend entwickeln muss, weil es ja genau diesen Herausforderungen standhalten muss, dass vielleicht eine Generation, ich habe jetzt auch gerade eine interessante Studie, ich glaube, die kommt aus Manchester, von der Handwerkskammer aus Manchester, die Gen Z untersucht haben über kommunikative Fähigkeiten, ging es da vor allen Dingen, und da war das Digitale extrem stark, das Analoge extrem schwach. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich kenne es schon, dass das Thema Telefonieren ein großes Thema ist, dass man sagt, okay, ich texte dann lieber, als ich spreche. Das heißt, die Art der Begegnung ist auch eine andere. Auch darauf werden wir uns ja einstellen müssen, auch im Vertrieb, gerade im Touristischen natürlich, ne?
Ja, absolut. Und ich meine, das Selbstverständnis der Branche hat auch so ein bisschen mit unserer gesamten Situation zu tun, dass es leider viel mehr gibt, die von der Seitenlinie alles kommentieren, aber nichts tun. Und ich plädiere sehr stark dafür, und das ist dann auch das Plädoyer fürs Unternehmertum, zu sagen, dann lass es uns doch probieren. Also jegliche Unterlassung ist viel mehr gefährlich als das, was einfach versuchen. Und das zeichnet uns ein bisschen aus. Nicht immer sind wir erfolgreich, ne? Wenn man jetzt mal sagt, ich bin auch selbstkritisch mit Travelista, hat man gedacht, in der Corona-Zeit könnten wir punkten. Zum Glück ist es nicht so gekommen, ja, weil die Reisebüros haben dann schnell wieder Fahrt aufgenommen und Wind in die Segel bekommen. Also muss man sagen, gut, dann hat das mal nicht funktioniert. Aber wäre es halt schlimmer geworden mit den Reisebüros und die Leute wären alle gekündigt worden und wären in Eigenverantwortlichkeit, dann wären wir mit Travelista sicherlich richtig geworden. Das, wie es gekommen ist, ist für uns wirtschaftlich wesentlich besser. Und insofern Mut zu haben und Zuversicht, dass auch junge Leute im Reisebüro buchen oder in neuen Formen buchen, dass der Markt da ist, weil wir haben noch ein Riesenprivileg, anders als alle anderen Branchen, sämtliche Konsumdaten von GfK, auch jetzt wieder gesehen in Malaga, um den Kreis zu schließen. Ich meine, wir sind da super privilegiert, dass wir noch vor dem Außerhauskonsum deutlich mehr konsumieren. Also Außerhaus ist ja die zweite Sache, die immer noch wächst. Also ins Restaurant gehen, ist ja nicht nur an der Tankstelle das Brötchen kaufen, ist ja auch Außerhauskonsum. Das wächst und die Reise wächst viel, viel mehr. Und da sind wir ja viel, viel besser, ist um uns viel besser bestellt als um andere Branchen. Und das fehlt mir manchmal. Und dass man dann auch das tut und nicht nur einfach sagt, man müsste, man könnte, sondern tatsächlich auch etwas unternimmt. Und dafür steht die LCC-Community.
An der Stelle vielleicht nochmal ganz kurze Eigenwerbung. Ich habe in Malaga ein kurzes Gespräch geführt, 15 Minuten mit Christoph C. von YouGov, genau zu dem Thema, welche Konsumentwicklung gibt es gerade beim Verbraucher. Lohnt sich vielleicht anzuhören, und auch die Episode von Anfang März, wo wir mit dem VIR über die Daten und Fakten gesprochen haben, die die Reiseanalyse vorgestellt hat. Die Buchungswege mögen anders sein, aber der Mensch ist immer noch dabei an der Stelle. Vielleicht zum Abschluss nochmal. Ich habe ja gesehen in Malaga, ihr habt bei den Young Talents nicht nur Repräsentanten und Repräsentantinnen da gehabt, sondern ihr seid auch wirklich aktiv. Nehmt ihr aktiv auch an der Ausbildung und an der Entwicklung junger Menschen aufgrund der Erkenntnisse, die wir jetzt auch gerade diskutiert haben, neues Berufsbild, neue Fähigkeiten, die ihr habt, bietet ihr dort etwas an, und wie viel Verantwortung übernehmt ihr da?
Ja, extrem viel, weil wir wissen ja gerade aus der Corona-Erfahrung, aber auch schon vorher, dass das Wichtigste der Mensch ist oder die Kollegin oder der Kollege und auch der Nachwuchs. Ne? Wir können nicht über junge Zielgruppen reden, wenn wir nicht die junge Zielgruppe auf der anderen Seite des Counters haben, also auch wenn der Counter ein ganz anderer sein wird in Zukunft. Wir haben jetzt zweites Jahr in Folge mit den meisten Auszubildenden in Deutschland. Wir haben ja mit dem Quereinsteigerprogramm Programme gehabt. Wir bieten wirklich zentral, also mit sehr viel Schwerpunkt, ganz, ganz viel Angebote. Also was wir an Webinaren haben, was wir an Weiterbildung haben, was wir an Plattformen haben, also wie viel unterschiedliche regionale Veranstaltungen zum Zusammenkommen für alt und jung oder auch nur für jung. Wir waren gerade mit den jungen Leuten, die Jungen waren mit den Jungen auf in der DMC, also auch das machen wir. Also Das ist ganz, ganz, ganz viel und das zahlt sich auch aus, weil jetzt die zwei Young Talents, die LCCs, die LCC auch mit in der Endausscheidung hatte. Ich meine, das sind einfach Vorbilder und über Vorbilder ziehen wir auch wieder Leute an und ich meine, das gehört eigentlich, ist mehr als nur Kalkül, sondern es ist auch Verpflichtung. Also es ist nicht nur aus Opportunismus tun wir das, sondern es ist Verpflichtung auch demnächst. Also was kommt als nächstes? Weil eins ist klar, also auch so ein Franchise-System, egal ob 30 oder 25 oder 20 Jahre, muss sich ändern. Engel und Völkers wird sich ändern, McDonald's hat sich geändert. Alle müssen neues Produkt und neues Angebot auf Franchise-Partner liefern. Das ist ja unsere Aufgabe. So, und da müssen wir auch mit, müssen wir nach vorne denken, was in 5 Jahren ein attraktives Franchise-Angebot sein kann. Und das ist heute zu entscheiden und nicht erst 3 Monate vorher.
Das ist ein Plädoyer und eigentlich schon fast ein Schlusswort. Bei dem, was du so erzählt hast über das Probieren und so weiter, würde ich ganz gerne nochmal unseren ehemaligen Finanzminister zitieren, der mal in Berlin auf einer VWR-Innovationstagen-Veranstaltung gesagt hat, das ist einfach zu viel Häme. Na, man sollte nicht immer so hämisch schauen auf Dinge, die dann mal scheitern. Ich finde es sehr gut, dass man Dinge auch einfach mal probiert. Ihr habt ja diverse Sachen probiert in der letzten Zeit, wo ihr auch sagt, nee, okay, ist jetzt nicht so, wie wir es erwartet haben. Das Nichtmachen ist, glaube ich, das große Thema. Und das hast du jetzt eigentlich sehr schön belegt.
Ist ja auch sehr schön liberales Gedankengut. Insofern kann ich dir da nur zustimmen.
Und an der Stelle beenden wir unser Gespräch für jetzt. Gerne auf Wiederhören. Ich danke ganz herzlich Markus Orth, LCC.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und danke allen auch fürs bis zu Ende hören, wie immer. Und herzliche Grüße bis zur nächsten Episode.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Looking behind.